Also ich muss natürlich sagen, ich habe keine Glaskugel, in die ich schauen kann und kann auch die Zukunft leider nicht vorhersehen. Ich würde aber doch jungen Menschen die Sorge nehmen wollen, dass ein solcher Konflikt, so gefährlich wie er sicherlich auch ist, und er hat auch für die gesamte Region, den gesamten Nahen Osten, wie wir eben schon besprachen, wirklich ganz starke Auswirkungen. Aber deshalb nicht es unbedingt bedeutet, dass eine solche Auseinandersetzung auch zu einem globalen Konflikt oder einem Weltkrieg, wie es genannt wurde, eskaliert.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Wie wir alle wahrscheinlich mitbekommen haben, ist am 28. Februar der Iran angegriffen worden durch Israel und die USA. Wir haben heute einen ja, Gast bei uns, der sich recht gut mit dem Thema auskennt und das einmal ganz gut für uns einordnen kann, Dr. Philipp Dienstbier. Er ist Leiter des Regionalprogramms der Golfstaaten an der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herr Dienstbier, was genau ist gerade konkret zwischen Israel, Iran und der USA passiert? Wie ist es überhaupt am 28. Februar dazu gekommen, dass der Iran angegriffen wurde?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Der Konflikt zwischen Israel, Iran und den USA oder zumindest dieser Teil oder diese Episode, die jetzt seit dem 28. Februar andauert, ist ja nicht die erste Auseinandersetzung, die zwischen den drei Ländern stattgefunden hat. Wir haben erstmal zwischen Israel und Iran über die letzten Jahre mehrmals schon gegenseitige Angriffe erlebt. Und auch im letzten Sommer, während des sogenannten Zwölf-Tage-Krieges, ja bereits einmal auch den Fall gehabt, dass die Vereinigten Staaten, nachdem zunächst Israel eine Militärkampagne gegen Iran durchgeführt hat, auch mit Angriffen auf das iranische Atomprogramm, damals mit Luftangriffen, ebenfalls an diesem Krieg teilgenommen hat. Also es ist sozusagen nicht das erste Mal, dass wir eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen diesen drei Ländern sehen. Es hat nun begonnen damit, dass die USA über die letzten Wochen, aber vor allem auch in den letzten Tagen des Konfliktes signalisiert haben, dass die Verhandlungen, die zwischen den USA und Iran indirekt stattgefunden haben in letzter Zeit, nämlich über das iranische Atomprogramm. Iran reichert ja schon seit vielen Jahren nukleares Material an. Und die Sorge der USA und auch der Weltgemeinschaft, auch Israels, ist, dass diese Anreicherung vor allem für militärische Zwecke genutzt werden könnte, dass Iran vorhat, eine Atombombe zu bauen. Und die Verhandlung eben darüber, wie man eine diplomatische Lösung finden kann, um das zu verhindern, die, so zumindest aus Sicht der USA, führten in den vergangenen Wochen nicht vorwärts. Und es gab dazu, man muss dazu sagen, es gibt sehr unterschiedliche Äußerungen, gerade auch von amerikanischer Seite über den konkreten Auslöser und Grund des Krieges. Aber es gibt zumindest verschiedene Vertreter der Vereinigten Staaten, auch der amerikanische Präsident, die sagen, es haben eben auch Hinweise vorgelegen über eine unmittelbare Bedrohung, Pläne Irans möglicherweise anzugreifen, entweder Israel oder auch amerikanische Kräfte. Da ist aber tatsächlich vieles im Fluss momentan, muss man sagen. Und es ist nicht klar, inwiefern das tatsächlich auch der Auslöser war, beziehungsweise welche konkreten Erkenntnisse hier auch vorgelegt haben. Wir sind im Moment noch in einer sehr frühen Phase des Krieges. Es ist ja der sechste Tag jetzt dieses momentanen Konflikts. Und dieser Anfang, wie das oft in kriegerischen Auseinandersetzungen dieser Art ist, ist momentan noch sehr intensiv. Wir haben sehr, sehr viele Angriffe auf beiden Seiten. Nachdem Israel und die USA am Samstagmorgen, am 28. Februar, begannen, Luftangriffe auf Iran zu fliegen, haben die beiden Länder ungefähr 3.500 Ziele angegriffen. Und Iran hat seinerseits als Vergeltung bzw. als Gegenangriff ungefähr, kann man sagen, 2.500 Raketen und Drohnen auf nicht nur die USA beziehungsweise ihre Einheiten in der Region und auf Israel, sondern auch tatsächlich auf sämtliche Nachbarländer des Iran, den Golfstaaten, aber eben auch Jordanien beispielsweise. Und das sind die Erkenntnisse der letzten Tage und Stunden, wohl auch auf die EU- bzw. NATO-Mitglieder Zypern und die Türkei abgeschossen. Also wir haben eine sehr intensive Kriegsphase mit vielen, vielen Angriffen auf beiden Seiten und eben ganz wichtig auch nicht nur eine Auseinandersetzung, die sich auf diese drei Kriegsparteien beschränkt, sondern auch eine, die sämtliche Länder in der Nachbarschaft im Nahen Osten, aber auch im östlichen Mittelmeer bereits betroffen haben.
Ja, da haben Sie mir jetzt auch schon eine Frage vorweggegriffen. Meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, wieso dieser Konflikt überhaupt so kompliziert ist und welche Länder oder Gruppen da konkret noch eine Rolle spielen. Vielleicht können Sie einmal, damit wir so einen ja guten Rundumblick haben, was in der Region gerade abgeht. Wo haben zum Beispiel die Amerikaner Standorte, die eben auch angegriffen werden? Welche Länder sind eben konkret gerade eben auch betroffen?
Ja, die USA haben ihrerseits in einem Teil der sechs Golfstaaten, also der Länder, die direkt an den Persischen Golf, wie wir ihn nennen, Arabischen Golf, wie er oft auch in der Region genannt wird, angrenzen, vor allem in Bahrain, Kuwait, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da sind eine ganze Reihe auch sehr wichtiger amerikanischer Stellung. In Bahrain beispielsweise befindet sich die sogenannte fünfte Flotte. Das ist der Teil der amerikanischen Marineverbände, der für den Nahen Osten zuständig ist. In Katar befindet sich ein sogenanntes Forward Headquarter, also eine Zentrale des US-amerikanischen Zentralkommandos, also der Teil der Kommandostruktur, der für den Nahen Osten zuständig ist, also wirklich wichtige zentrale Militärbasen der USA. Das ist aber nicht nur der Fall für die Golfstaaten, beispielsweise auch in Jordanien, auch im Irak, teils weil die USA in diesen Ländern, wie wir wissen, beispielsweise im Zuge des Kampfes gegen den Islamischen Staat, gewisse Militärverbände über die letzten Jahre stationiert haben, teils aber auch, weil diese Länder sehr enge Partner der Amerikaner auch schon seit vielen Jahren sind. Man muss dazu sagen, dass es aber auch umgekehrt zu einem Stück weit gilt, denn Iran hat über die letzten Jahre, Jahrzehnte eine sogenannte Achse des Widerstandes aufgebaut, so nennt man Milizen und bewaffnete Gruppierungen, die Iran loyal sind, die im Libanon mit der Hisbollah, im Irak mit verschiedenen bewaffneten Kräften, den sogenannten Volksmobilisierungskräften, im Jemen, dem Land, das südlich an der arabischen Halbinsel an Saudi-Arabien grenzt, mit der Houthi-Miliz, also verschiedenste bewaffnete Gruppierungen in der gesamten Region, die Iran ausstattet, mit Waffen finanziert, auch einleitet und die eben ihrerseits als sogenannte Stellvertreter auch immer wieder in Bürgerkriegen oder bei Angriffen auf Israel in den vergangenen Jahren involviert waren, so wie wir es ja auch im Zuge des Kriegs im Gazastreifen mit Blick auf die Hamas gesehen haben, die eben auch eine dieser Gruppierungen ist, die von Iran finanziert, bewaffnet und angeleitet wurde. Also das ist der Grund, warum so viele unterschiedliche Länder in der gesamten Region in diesem Konflikt auch involviert sind, weil eben Iran seinerseits mit dieser Achse, aber auch die USA eben mit ihrer Militärpräsenz in der gesamten Region auch in diesen Ländern entsprechend vertreten sind bzw. Einfluss haben. Und weil die Länder, die oft zwar versuchen, mit zwischen diesen beiden Polen sozusagen neutral zu sein oder zumindest sich nicht zu stark auf eine Seite zu stellen, um auch nicht entsprechend in so einem Konflikt mitgezogen zu werden, aber eben dennoch durch etwa die Militärpräsenz der USA oder weil im Falle von Irak oder Libanon beispielsweise iranische bewaffnete Gruppierungen vor Ort sind, oft immer wieder in diese Konflikte hineingezogen werden.
Jetzt haben Sie ja auch verschiedene Milizen, zum Beispiel die Houthi-Miliz angesprochen, die ja auch einen großen Teil zum Beispiel des Roten Meeres und der Region darum auch kontrollieren. Wie realistisch ist es denn, dass sich der Konflikt auch noch auf weitere Länder ausbreiten könnte in der Zukunft?
Also die Gefahr besteht natürlich immer. Man muss, wie wir ja auch gerade schon besprochen haben, schon durchaus festhalten, dass sich der Konflikt auf sehr viele Länder schon ausgebreitet hat. Das hat auch eine neue Qualität. Auch bei vergangenen Kriegen in der Region haben wir bislang noch nicht diese Breite an Angriffen auf so viele unterschiedliche Länder gesehen. Die Gefahr besteht natürlich grundsätzlich. Ich denke auch gerade die Angriffe Irans jetzt auf Länder in Europa und auch auf europäische Stellungen in der Region zeigen, dass es immer wieder dieses Risiko gibt, dass ein solcher Konflikt eben nicht auf die Länder begrenzt bleibt, die bisher darin verwickelt sind, sondern sich auch weiter ausbreitet. Ich würde sagen, dass wir wahrscheinlich, und das ist trotzdem immer noch sehr dramatisch und besorgniserregend, eben weil so viele Länder schon involviert sind, aber momentan nicht unbedingt an einem Punkt sind, wo ich die große Gefahr sehe, dass das schnell auch noch auf andere Länder darüber hinaus ausgreift. Einfach weil wir ja auch schon sehen, dass wir Angriffe eben auf der gesamten arabischen Halbinsel in vielen levantinischen Ländern eben auch bis ins östliche Mittelmeer haben. Das ist ja schon eine sehr große geografische Ausbreitung, und ich glaube auch vor diesem Hintergrund bereits besorgniserregend und gefährlich genug.
Wie könnten in der Zukunft zum Beispiel auch Terroranschläge hier in Europa eine Rolle spielen, wenn eben auch so viele Organisationen, die auch in der Vergangenheit schon Terroranschläge auf europäische Länder verübt haben, da eine Rolle spielen? Wie schätzen Sie das ein?
Also auf einer abstrakten Ebene ist die Gefahr durchaus hoch. Das ist aber auch nicht unbedingt nur seit dem Ausbruch dieses Krieges der Fall. Iran wird ja oft auch als einer der größten staatlichen Unterstützer, Sponsoren von Terrorismus auf der Welt genannt. Und das ist auch richtig. Das ist durchaus für uns in Deutschland, in Europa auch schon seit vielen, vielen Jahren ein Problem. Die iranischen Sicherheits- und Militärkräfte, eine ganz wichtige Institution oder Teil der iranischen militärischen Strukturen, die sogenannten Revolutionsgarden, haben auch eine Untereinheit, die ganz besonders darauf ausgerichtet ist, um militärische Operationen im Ausland durchzuführen und auch immer wieder verdeckt durch terroristische Gruppierungen, aber auch durch Verschränkungen beispielsweise mit kriminellen Netzwerken in aller Welt aktiv sind. Das ist für uns in Deutschland und Europa auch ein Problem. Wir haben auch schon seit Jahren die iranische Bedrohung durch solche Aktionen, durch aber auch Spionageangriffe, durch Cyberattacken, denen wir uns immer wieder ausgesetzt sehen. Und natürlich ist im Zuge eines solchen Konfliktes das Risiko auch hoch, dass eben diese Netzwerke, diese Strukturen auch genutzt werden, um bei einem solchen Konflikt noch weiter Druck aufzubauen. Man muss eben sehen, die Strategie Irans momentan ist, diesen Krieg einerseits, die Angriffe Israels und der USA einerseits möglichst lange durchzuhalten. Sie haben ja gesehen, dass viele hohe Führungsfiguren bereits getötet wurden, viele Teile der militärischen Kräfte auch bereits zerstört wurden. Aber eben trotz dieser Angriffe weiterhin durchzuhalten, die Kommandostrukturen auch intakt zu halten und währenddessen die politischen Kosten für die Gegner so hoch wie möglich zu halten, beziehungsweise in die Höhe zu treiben. Und das kann man eben auch erreichen, indem man beispielsweise israelische Ziele im Ausland angreift. Und das ist auch immer wieder in der Vergangenheit auch schon bei diesen vorherigen Runden des Konfliktes, die ich beschrieben habe, das Problem gewesen. Und es gibt auch Berichte darüber, dass Nachrichtendienste und Polizeikräfte in Ländern auf aller Welt auch immer wieder solche Anschläge verhindern mussten. Das ist übrigens auch das Kalkül, das wir jetzt sehen durch Iran, die Straße von Hormuz zu schließen, auch Energieinfrastruktur zum Beispiel, Ölanlagen, Gasanlagen in der gesamten Region anzugreifen. Da geht es auch darum, die Kosten in die Höhe zu treiben und eben auch vor allem Kosten von Ländern, die nicht direkt an diesem Krieg beteiligt sind. Wenn der Ölpreis steigt, dann leidet darunter die Weltwirtschaft und auch viele, viele Länder, die eben nicht Teil dieses Konfliktes sind. Und der Iran glaubt eben, dass er mit dieser Strategie Druck auf die USA, auf Israel aufbauen könnte, den Konflikt, kurz- bis mittelfristig auch einzustellen.
Trump und Merz haben sich ja auch gestern getroffen, um zum Beispiel auch darüber zu reden, was eben danach passieren könnte, wenn dieses iranische Regime ja, gestürzt werden sollte durch den Konflikt. Was ist so eine hypothetische Zukunftsvorstellung, was danach im Iran passieren könnte?
Das ist natürlich noch sehr schwer vorherzusehen an diesem momentanen Zeitpunkt. Einerseits, weil wir uns in einer sehr frühen Phase des Konflikts noch befinden. Andererseits aber auch, weil das iranische Regime in der Vergangenheit auch immer wieder im Zuge eben solcher kriegerischen Auseinandersetzungen, aber auch aufgrund einer Oppositionsbewegung im Inland. Wir alle haben ja über die letzten Jahre immer wieder große Proteste, jetzt gerade zuletzt auch Anfang des Jahres im Iran gesehen, auch immer wieder herausgefordert war, aber eigentlich nie irgendeine Form von Wandel oder Transformation stattgefunden hat. Deswegen ist ganz, ganz schwer jetzt zu prognostizieren, wie stabil das Regime tatsächlich ist. Auch nach der Tötung jetzt von Ali Khamenei, dem sogenannten obersten Führer des Irans, auch viele anderer Führungspersonen, wie ich bereits gesagt hatte, ist trotzdem bislang der Eindruck, dass diese Struktur des islamischen Regimes sehr widerstandsfähig ist, dass sie auch, wenn eben diese zentralen Personen getötet werden, weiterhin zumindest mal den Krieg fortführen kann. Und deswegen auch nicht klar ist, inwiefern es möglicherweise Alternativen, andere Kräfte, oppositionelle Bewegungen gibt, die vielleicht in der Gunst der Stunde auch einen politischen Wandel im Iran, vorantreiben könnten. Die Hoffnung ist natürlich, das hat ja auch der Bundeskanzler beispielsweise gesagt, dass jetzt durch eben diesen Konflikt und die Auswirkungen, die das innenpolitisch in Iran hat, mittelfristig eine Demokratisierung stattfindet, dass zunächst mal natürlich nicht anti-westliche Kräfte, aber vor allem auch demokratische Kräfte, die daran interessiert sind, beispielsweise Iran, der seit vielen, vielen Jahren auch schon in einer tiefen Wirtschaftskrise steckt, wieder nach vorne zu bringen, die Situation für die Menschen im Land zu verbessern. Das ist natürlich die Hoffnung und diese Möglichkeit besteht grundsätzlich auch. Aber es gibt leider eben auch viele andere Alternativen, die eintreten könnten, von denen wir nicht genau wissen, wie sie sich auswirken oder wo die Möglichkeit zumindest besteht, dass diese auch künftig negative Auswirkungen sowohl im Iran als auch in der Region hätten. Also beispielsweise ist durchaus möglich, dass die Nachfolge des Ayatollahs durch jemanden angetreten wird, der genauso radikal oder vielleicht noch extremistischer ist, als es Khamenei war. Es deutet momentan vieles darauf hin, dass sein Sohn möglicherweise ihm nachfolgen könnte. Es gibt aber auch viele andere Kräfte, beispielsweise aus dem Kreis der eben angesprochenen Revolutionsgarden, die mächtig und einflussreich sind. Und es gibt auch neben sozusagen diesem Szenario, in dem das System sich selbst durch die eigenen Kräfte eben ersetzt, die Möglichkeit, dass keines von beiden Szenarien eintritt, sondern dass wir in eine weitaus chaotischere Lage im Iran eintreten, wo zum Beispiel der Zentralstaat auch die Macht über das ganze Staatsgebiet verliert, wo oppositionelle bewaffnete Gruppierungen vielleicht auch einen Widerstand, einen Konflikt, einen Bürgerkrieg im Iran beginnen. Iran ist kein monolithisches Land, also keine sozusagen homogene Gesellschaft. Es gibt viele unterschiedliche Ethnien und Konfessionen. Es gibt die Kurden beispielsweise im Westen. Es gibt eine Region Baluchistan im Osten des Landes. Es gibt einen aserbaidschanisch geprägten oder serisch geprägten Norden, also unterschiedliche Konfessionen, von denen einige, unterschiedliche Ethnien, von denen auch einige immer wieder in der Vergangenheit versucht haben, sich abzuspalten oder unabhängig zu werden. Also eine Gefahr zum Beispiel wäre eben auch, dass wir so eine Zersplitterung des Landes sehen, weil eben diese Kräfte die momentane Lage ausnutzen, um zu versuchen, eben selber in bestimmten Landesteilen die Macht zu ergreifen oder eben einen bewaffneten Widerstand gegen den Zentralstaat zu führen.
Das hört sich nach einer sehr, sehr großen, ja, Unsicherheit an, was eben auch in der Zukunft passiert. Und ich glaube, das verunsichert auch sehr, sehr viele junge Menschen. Und ich glaube, viele junge Menschen haben auch Angst, dass aus der aktuellen Lage ein Weltkrieg wird, eben nicht nur wegen der Unsicherheit, sondern auch Sie haben ja auch schon angesprochen, dass dieser Konflikt ja einen recht großen Ausmaß angenommen hat, wie man den jetzt auch in der Vergangenheit selten gesehen hat. Wie bewerten Sie denn die Lage? Was würde für einen Weltkrieg sprechen und was spricht dagegen? Weil vor allem in den sozialen Medien machen sich sehr, sehr viele junge Menschen darum gerade Sorgen, dass die Lage eben so weit eskalieren könnte.
Also ich muss natürlich sagen, ich habe keine Glaskugel, in die ich schauen kann und kann auch die Zukunft leider nicht vorhersehen. Ich würde aber doch jungen Menschen die Sorge nehmen wollen, dass ein solcher Konflikt, so gefährlich wie er sicherlich auch ist, und er hat auch für die gesamte Region, den gesamten Nahen Osten, wie wir eben schon besprachen, wirklich ganz starke Auswirkungen. Aber deshalb nicht es unbedingt bedeutet, dass eine solche Auseinandersetzung auch zu einem globalen Konflikt oder einem Weltkrieg, wie es genannt wurde, eskaliert. Es ist sicherlich richtig, dass mit den USA eine oder die einzige Weltmacht involviert ist. Es ist auch wichtig, dass viele andere Länder, bedeutende, große, mächtige Staaten wie beispielsweise China, aber auch Russland Interessen in der Region haben. Beide Länder sind ja auch mit Iran zu unterschiedlichem Maße verbündet. Es gibt sehr enge Verflechtungen, aber auch auf der Wirtschaftsseite zwischen China und den Staaten der Region, auch übrigens den Golfstaaten, die jetzt angegriffen wurden, weil eben die Energieexporte nach Asien vor allem aus dem Nahen Osten kommen. Also es gibt natürlich diese globalen Verstrebungen und es gibt deswegen auch Interessen vieler anderer globaler Mächte in diesem Konflikt. Aber dass das nun unbedingt auch bedeutet, dass all diese unterschiedlichen Fraktionen selbst aktiv werden oder militärisch eintreten, das kann ich momentan nicht erkennen. Und das ist aus meiner Sicht auch nicht unbedingt im Interesse dieser Länder. Im Gegenteil, eigentlich haben viele Staaten, viele einflussreiche Staaten auch ein Interesse daran, dass dieser Konflikt geschlichtet wird und möglichst nicht weiter ausgreift. Und es gibt schon auch durchaus von verschiedenen Stellen die Bemühungen zu vermitteln, diplomatisch einzuwirken. Das heißt, es könnte auch umgekehrt eher dazu führen, weil eben viele globale Mächte auch ein Interesse im Nahen Osten haben, dass der Krieg vielleicht auch eingegrenzt wird oder hoffentlich bald beigelegt wird. Das ist also sozusagen wie in die eine, auch in die andere Richtung die Möglichkeit, wie diese globale Relevanz sich auswirken kann. Ich glaube allerdings, dass die Gefahr, dass der Konflikt tatsächlich auf die globale Ebene eskaliert, momentan eher unwahrscheinlich ist. Nichtsdestotrotz bedeutet das aber, dass die kriegerische Auseinandersetzung jetzt für die Region selber und deswegen auch leider für eine Weltregion, die eben zu Europas erweiterter Nachbarschaft gehört, sehr stark beeinträchtigt. Und dass wir deswegen auch in Deutschland, auch in Europa schon uns damit befassen müssen, wie wir verhindern können, dass dieser Krieg weiter eskaliert, beziehungsweise wie wir vor allem auch uns davor schützen können.
Super, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war tatsächlich schon meine letzte Frage. Und ich denke, Sie haben ja vielen jungen Menschen jetzt auch ein bisschen weitergeholfen, dass sie sich nicht mehr so unsicher fühlen müssen und ihnen so ein bisschen die Angst genommen, dass das in der nächsten Zeit weit eskalieren könnte.
Wunderbar, das freut mich sehr und ich danke auch in dem Zusammenhang nochmal für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, dass ich auch zumindest hoffentlich zum Teil so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnte und auch erklären konnte, wie die Zusammenhänge sind. Es ist ein sehr komplexer und vielschichtiger Konflikt und ich glaube, viele externe Beobachter, nicht nur junge Menschen, haben teilweise Schwierigkeiten sozusagen, das eine vom anderen zu trennen, die Wahrheiten von der Desinformation. Und ich glaube, dass es gut ist, auch in solchem Rahmen natürlich dazu beizutragen, dass das Verständnis vielleicht so ein bisschen gesteigert wird ja, diesen sehr komplexen und ja auch schnelllebigen Ereignissen, die dort stattfinden.
Falls ihr mehr über das Thema erfahren wollt, dann würde ich mal auf Instagram oder TikTok vorbeischauen. Da heißen wir Salon5-Unterstrich. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.